Servus bei Bayern Absolut. Ich bin der Mani. Der Alois Irlmeier, der hat seherische Fähigkeiten gehabt. Und aus dem Grund sind Leute von der ganzen Welt zu ihm gekommen und wollten seinen Rat haben. Und interessanterweise hat der Informationen aus dem Leben von den Leuten gehabt und hat ihnen genau sagen können, was los ist. Was er jeder gefragt hat, wie geht das? Er hat auch noch andere Talente gehabt. Das besprechen wir jetzt in der Folge. Ich freue mich auf ein Gespräch mit dem Sigi und wünsche ihm viel Spaß beim Anhören. Servus, grüß dich, Sigi, habe ich dir.
Grüß dich, Mari.
Du, ich bin heute in der Folge ganz besonders gespannt auf deine Meinung.
Auf meine Meinung?
Ja, weil wir so viele verschiedene Folgen schon gehabt haben, wo manchmal so Themen aufgekommen sind, kannst du das jetzt glauben oder glaubst du das nicht? Und das mit den seherischen Fähigkeiten, das ist ja auch sowas, das was eigentlich im Alltag nicht vorkommt. Und dann kommt auf einmal einer daher, der wo anscheinend was sieht. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu eigentlich
du
sagst.
Du siehst was.
Ich sehe was. Ja, ich sehe jetzt halt die. Das ist eine schöne Aussicht.
Ja, aber du hast gesagt, seherische Fähigkeiten.
Ja.
Da haben wir ja schon gehabt bei der Riesel.
Die hat aber nichts gesehen.
Nicht offiziell. Offiziell ja, aber nicht wirklich.
Ja, aber das war ja ein anderer Fall.
Aber da habe ich meine Meinung ja schon gesagt dazu.
Da hast du deine Meinung schon gesagt. Jetzt haben wir, also Riesel von Connors Reit, haben wir Folge gehabt. Könnt ihr euch gerne anhören. Und, aber die war keine Seherin nicht. Jetzt der Alois Irlmeier, das war ein Seher. Und ich glaube, bevor wir jetzt einmal erzählen, wo kommt er her, wo hat er gelebt, wann überhaupt, einmal so grundsätzlich, du kommst an so einem Thema eigentlich gar nicht vorbei, ohne die Frage zum Stellen.
Glaube ich es oder nicht?
Ja, und ist das generell überhaupt möglich? Ist es das möglich, dass jetzt ein Epper was weiß, was da nicht erklären kannst? Also wir werden nur auf ein paar Fälle drauf kommen. Und es war aber beispielsweise so, der Alois Irlmeier, da kommt einer zu ihm und dann hat er dem gesagt, wie es bei ihm daheim ausschaut und wie das Haus eingerichtet ist und aufgebaut ist.
Ungefragt?
Ja, na schon gefragt. Ja, also ja, das ungefragt gesagt, aber die Leute sind nur mal an den Rat gekommen. Und die Frage ist, gibt es denn sowas? Weil das kannst du ja gar nicht erklären.
Mei, ich sag mal, wenn er recht gehabt hat.
Wenn er recht gehabt hat.
Mit dem, was er gesehen hat oder gesagt hat, was er sieht.
Ja, ja.
Dann hat er bestimmt einen Erfolg gehabt und sind immer mehr Leute zu ihm gekommen und haben gefragt.
Aha.
Ja, und wie ist das dann nächste Woche und so weiter? Oder wie sollte irgendwas handhaben? Ist das was für die Zukunft? Kann man das, sage ich mal, monetär, kann man das verwenden? Weißt du, wenn ich frage, ja du Irlmeier, wie schaut es denn aus, Lottozahlen?
Ja, genau. Das war natürlich Wahnsinn, gell? Also mit solchen einfachen Sachen, glaube ich, hat er sich nicht groß
abgegeben. Ach so, Lottozahlen sind einfach.
Ja, für ihn schon.
Ach so.
Weil dem ist aufs Geld überhaupt nicht drauf angekommen. Ich erzähle es dir gleich. Der hat diese Sachen, wo die Leute zu ihm um Rat gekommen sind, die hat er unentgeltlich gemacht.
Mhm.
Der hat sogar teilweise die Leute ein Geld gegeben, dass sie noch heim vom Hand können.
Ah, was?
Und selber hat er einen Beruf gehabt und den Beruf hat er immer wieder vernachlässigt, weil die Leute einfach so angestanden sind bei ihm und was wissen wollten von ihm. Und der hat halt eine gute Erfolgsquote gehabt und darum ist das nicht abgerissen, der Strom an Leute, die wo gekommen sind.
Ja, und in welchem Bereich hat der Fragen beantwortet?
Ja.
Baustatik?
Nein.
Landwirtschaft?
Nein, da ist schon wirklich um wichtige Sachen für die Leute gegangen. Das erzähle ich dir gleich. Ich habe ein paar Fälle ausgesucht. Also der hat ganz viele Fälle sind dokumentiert. Das ist was Besonderes auch bei dem Alois Irlmeier. Ich habe ein Buch gelesen, nämlich das hat der Wolfgang Beek geschrieben über den Alois Irlmeier und der hat Sachen zusammengetragen, die wo dokumentiert sind.
Und auf Papier?
Auf Papier, teilweise auch in die Gerichtsakten steht das drin.
Was in den Gerichtsakten?
Ja, erzählt er da gleich einen Fall. Das ist ja auch das Interessante, dass eben Fälle dokumentiert sind, was nicht allweil der Fall ist. Zum Beispiel beim, was ist noch so ein bayerischer Hellseher, ganz bekannter, der Müllhirsel zum Beispiel.
Ja.
Da weiß man auch nicht ganz genau, manche sagen, gibt es noch, hat es noch wirklich gegeben, hat es noch nicht gegeben, aber das hier ist noch mal eine andere Geschichte. Das ist nämlich auch gar nicht so lange her. Jetzt erzähl ich einmal, was das für ein Mann war und in welcher Zeit das wir waren. Geboren ist er 1894 und gestorben ist er 1959.
Was, 59?
Ja, eben.
Das ist ja ganz frisch eigentlich.
Ja, ich finde immer, wenn es schon Fotos gegeben hat, also Fotos gibt es ja auch schon länger, aber wenn es schon Fotos gegeben hat, dann finde ich, ist das von der Zeit her irgendwie so, die noch nicht so weit weg ist.
Da gibt es da Fotos von ihm? Findet man da was?
Ja, gibt es da Fotos. Gibt es da Fotos von ihm? Also ich habe das Buch dabei, ich kann dir den sagen.
Ja, da hat er einen Hut auf, ist ein Mo.
Ja.
Weiß nicht,
Schnurrbart.
So ein bisschen ein Schnurrbart hat er, genau. War jetzt vom Ausschauen her kein besonderer nicht. Die Leute haben auch gesagt, weil es dann auch darum gegangen ist, kann sich das alles ausgedacht haben. Und dann sagen andere Leute, ja, der hat jetzt eigentlich nicht so viel Fantasie gehabt. Und manche meinen, dass, also einer sagt es direkt, da gibt es ja so Forscher, die wo so...
Dass ein bisschen deppert ist.
Die europäische Prophetie erforschen und die sagen, oder da sagt einer, nein, also... Jetzt mal, ich muss jetzt direkt sagen, auch wenn es ein bisschen Beso hört, dieser Forscher hat direkt gesagt, also nach seinem Intellekt komme ich ihm eigentlich nicht zutrauen, dass er sich das alles ausdenkt hat.
Aha.
Das ist jetzt mal so.
Ja gut, aber vielleicht wollte der Forscher sich wieder selber ein bisschen höher stellen, ein bisschen gescheiter machen, dass er ihm zuhören, weil er eigentlich nichts zum Verzeihen hat und alles ist bloß zum Irlmeier kriegt.
Ja, der Forscher, das war der Norbert Backmund, das war Pater, der Forscher hat auch gesagt, dass in der Regel die Leute, wo so hell sehen können oder was Sachen sehen, dass die meistens, nicht alle, aber dass die meistens nicht so intelligent, nicht so gescheit sind, sondern dass es das oft einfache Leute sind.
Aber vielleicht ist das gar nicht so schlecht, weil vielleicht denken die sich das dann nicht aus. Weil vielleicht stimmt das noch wirklich.
Ja,
weil wenn ich jetzt hochintelligent bin, denke ich mir, wie könnten die da jetzt profitieren oder was könnten die nicht verzeihen, in welchem Zusammenhang.
Aha.
Und so hat der wahrscheinlich einfach bloß geredet, was er sich halt denkt hätte oder was er halt gesehen hat.
Das, glaube ich, ist auch so ein großer Punkt. Du tust dir doch nichts einfallen, also denke mal ich jetzt halt, du tust dir doch nichts einfallen lassen, wenn du nicht davon profitierst.
Normal nicht.
Also, weil wenn du da was ausdenkst, es gibt ja viele Scharlatane, die wo irgendein Zeug daherreden, zu denen wo es geht kostet und dann machen die eine Glaskugel auf und dann erzählst du irgendwas und da gibst denen ja Geld. Ja, die haben natürlich einen Anreiz, dass da irgendwas erzählen, was toll ist. Aber er hat ja kein Geld nicht genommen. Er hat ja sogar Nachteile gehabt, weil er nicht mehr zum Geschäft gekommen ist. Und jetzt hat er erzählt, was er für ein Geschäft gehabt hat.
Ich wollte die Nummer ganz kurz unterbrechen. Ja. Was hast du gesagt? Europäische Prophetie.
Prophetie, ja.
Was ist das?
Ja, so... Ich weiß nicht, das ist anscheinend der Begriff für die Hellseher, die wo was prophezeien.
Ach, Prophet, okay.
So vom Prophet.
Ich habe jetzt Prophet
Nein, nicht Prophet, sondern vom Propheten her kommt das, die wo tatsächlich was sagen können, was sie singen, so Beutel. Und der Alois Irlmeier, das war ein einfacher Bauernbub. Der ist aufgewachsen, geboren ist er im Landkreis Traunstor.
Kärmsee,
Chiemgau, genau. Und war, also er war halt ein Bauernbub. Und wie er seinen Bauernhof übernommen hat, vom Vater, dann ist der Bauernhof abbrennt sogar, also jetzt soll jetzt das ganz schnell, dass wir wirklich auf das Kernthema kommen, dann ist der Bauernhof abbrennt, dann hat er den nochmal aufgebaut, aber er hat ihn auch nicht halten können, weil er nicht nur Geld gehabt hat. Dann ist er in eine Wohnung gezogen, oder nein, dann hat er ein Haus gekauft zuerst, das Haus hat er auch nicht halten können, obwohl das eine Oma alles vermietet hat, hat er auch nicht halten können. Da hat er dann Installationen angefangen, also er ist vom Bauern weggegangen, vom Bauernsei zum Installationen machen und dann hat er das auch nicht halten können, das Haus, dann ist er in eine ganz einfache Wohnung nach Freilassing gezogen.
Aha.
Und da hat er dann das Brunnenbauergeschäft angefangen.
Selbsterklärend.
Ja, das ist... Und da hat er seine erste Gabe hat er da ausgenutzt.
Wo das Wasser herkommt. Oder wo er einen Brunnen graben muss.
Genau.
Ah ja.
Als kleiner Bub, das ist mit 7, 8 anscheinend losgegangen. Da ist er über die Felder gelaufen. Und dann auf einmal hat es so komisch kribbelt in die Hände.
Aha.
Also gewollt, er hat gesagt, gewollt hat es. Und am Anfang hat er es wohl nicht verstanden. Aber dann hat er irgendwann gemerkt, ja, immer wenn er da beim Wasser ist, ist es. Immer wenn er beim Wasser ist. Bis er dann einmal kapiert hat, er kann Wasseradern gespürt.
Ja, sowas liest man, aber das ist halt irgendwie so unglaublich.
Ist schon unglaublich, gell?
Ja, das, wenn man so fühlig ist.
Ja.
Ich meine, freilich, du hast da sowas wie, Intuition.
Ja.
Genau, diese Intuition. Irgendwas, was du sagst, ja, ich weiß das, aber ich weiß nicht, warum ich es weiß. Und so ist es bei dem Wasserdings auch.
Ja. Ich glaube mir, also ich denke mir halt zum Beispiel, es gibt ja Leute, die sind wetterfühlig, gell, die wo halt, wenn es Wetter umschlägt, dann wissen die das schon vorher.
Genau.
Obwohl, dass du gar nichts siehst draußen, aber die wissen es vorher schon. Und beim Wasser, es gibt ja anscheinend auch Leute, die wo nicht gut schlafen können, wenn sie über der Wasserader das Bett haben.
Ja, und Elektrizität.
So, da
ist ja auch sowas.
Gibt es auch, oder wie?
Ja, ich glaube schon.
Aha,
weil
aha.
Darum heißt es ja irgendwie, du sollst irgendwie dein Elektrozeug aus dem Schlafzimmer raushalten.
Ah, ja, aha.
Weil es dann wohl irgendwas mit dir macht.
Aha. Also es gibt schon, der Mensch hat schon irgendwie so Fühligkeiten für bestimmte Sachen.
Ja, die sind oder? Aber verloren gegangen.
Die sind vielleicht verloren gegangen. In dem Buch hat er auch geschrieben, also der Beek hat geschrieben, dass vermutlich die, wo, also viel von diesen Sehern oder was, die wo ja. so ein Talent haben, dass die oft in, jetzt nicht in der Stadt gewohnt haben, sondern eher so, wo es ein bisschen abgeschieden ist. Mhm. Da, weißt du, dann irgendwie vermuten die, dass du besser zu dir kommst, besser in die reinhorchen kannst und solche Sachen.
Du hast nicht so viel, sag mal, so viel Informationsüberfluss ja. und auf Deutsch deine Ruhe.
Ja, genau, du hast deine Ruhe, gell?
Vielleicht ist das das.
Und er hat das mit diesem Brunnen, mit dem Brunnensucher, da geht es ja eigentlich schon los. Das war seine erste Karriere, was er gehabt hat. Und es hat ja damals mehrere Brunnen, also wir sind jetzt zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg. Er war im Ersten Weltkrieg, war er Soldat, 4 Jahre lang in Russland, dann ist er zurückgekommen, das Haus abbrennt, naja, und jetzt sind wir gerade beim Brunnenbau. Und er hat das Brunnenbauen ja nicht gelernt. Er war ja ein Bauer. Er hat sich aber die handwerklichen Fähigkeiten zum Brunnenbau selber beigebracht, also über Installation zuerst und dann selber beigebracht, hat das optimiert sogar. Und die Brunnen oder das Wasser hat er immer gefunden. Er war wohl einer von den wenigen oder der Einzige, der wo garantiert hat, dass er ein Wasser findet.
Ja, wie ist das? Du musst ja erst einmal, Entschuldigung, du musst ja erst einmal einen Brunnen bauen, damit du ans Wasser hinkommst.
Aha, genau.
Du musst das ja garantieren, sonst erlaubt dir doch keiner einen Brunnen zu bauen.
Ja, glaube ich nicht. Ich glaube, dass das nicht darf. Also, ich weiß jetzt nicht, was heute die Möglichkeiten sind. Ich vermute mal, dass du heute vielleicht mit Echolot und was weiß ich was obi schauen kannst und dann weißt du, ob er Wasser ist. Ich weiß zwar nicht. Aber in der damaligen Zeit hat es ja viel Brunnen gegeben. Jede Landwirtschaft hat ja irgendwann Wasseranschluss gebraucht.
Ja, freilich.
Freilich. Und nicht jeder Brunnenbauer, der hat ja ungefähr geschätzt, ja, da kann da Wasser sein wegen, was weiß ich, Geografie und so. Und dann kommen wir da halt einfach runter. Und das muss ja der Bauer oder der, was beauftragt, der hat auch für andere Leute gearbeitet, muss ja natürlich das auch zahlen. Und der sagt, ja, du musst mir das schon zahlen. Ich grabe runter, ich meine, dass da ist. Aber es kann sein, dass du keine Ader nicht triffst.
Dann hast du dann plötzlich 20 von den Brunnen im Garten und einer taugt was.
Ja, dann musst du halt die Leher wahrscheinlich wieder zuschieben. Ja. Und er hat es halt garantiert. Und er muss jedes Mal ein Wasser gefunden haben.
Und damit hat er dann ein Geld verdient.
Und damit hat er Geld verdient, nicht viel, weil er, ich glaube, der hat es günstig gemacht. Und er ist dann eben später auch immer um Rat gefragt worden und ist dann nicht mehr so zum Arbeiten gekommen. Aber das ist eigentlich so für mich so das Erste, wo du da denkst, wie kannst du garantieren als Brunnenbauer, dass du hundertprozentig Wasser findest? Und du musst sagen, zu der Zeit hast du keine technischen Geräte
null,
nicht gehabt.
Gar nichts.
Die sind mit der Wünschelrouten, sind die umeinander gegangen. Und er hat dann gesagt, naja, er kann es eigentlich ohne Wünschelrouten, weil bei ihm geschwollen da dann die Adern an und alles.
Aha.
Und die Wünschelruten hat er nur noch mal in der Hand gehabt, beziehungsweise so einen Draht hat er gebogen.
Damit sie ausschaut.
Damit sie ausschaut.
Na, ohne Schmarrn.
Ja, hat er gesagt. Hat er selber gesagt. Hat er gesagt, er braucht es eigentlich nicht, aber die Leute wollen es, weil sonst sagen sie, die müssen irgendwas sehen, die Leute.
Das mit den Wünschelruten, da sind wir irgendwann im Kindergarten, sind wir mal draufgekommen und dann haben wir uns alle so Wünschelruten ja. gemacht aus so Holzzweigerl oder ja. sowas.
Hat aber auch nicht hingehaut.
Hat nicht hingehaut. Also wir sind dann alle bei ja. der Hausmeisterin, warst du beim Gartenschlauch
ja.
halt hin.
Ja, ich weiß das auch noch. Ich weiß nicht mehr, was Grundschule oder was Kindergarten, aber wir haben auch mal mit den Wünschelruten da probiert, um einander zu gehen. Nein. Bei keinem von uns ist was gegangen. Gut, der eine hat dann auf einmal so da so was ausschlagen dort und dann der andere, ja, aber bei mir schlägt da gar nichts aus.
Ja, du warst halt weniger fühlig.
Ja, weniger fühlig. Ja, also das war eigentlich so das Erste, da, wo ich mir gedacht habe, boah, da muss er vielleicht irgendein Talent haben, dass er vielleicht das Wasser irgendwie gespürt. Und das ist sogar so weit gegangen, da sind Leute mit einem Plan zu ihm gekommen. Irgendwie hat sich das rundum gesprochen und dann hat es da so ein Kloster in Argentinien gegeben, die haben ihm dann einen Lageplan geschickt.
Also er war selber nicht drüben.
Er war selber nicht drüben. Das ist ja nur das Narrische eigentlich. Da war er nicht drüben, dann hat er den Lageplan so angeschaut und dann hat er draufgeteilt.
Und gesagt, da müsst ihr bohren.
Dann haben die da runtergebohrt und genau da ist ein Wasser gefunden worden.
Mittendrin im Amazonas-Delta.
Ja gut, in Argentinien bist du nicht im Amazonas, aber ja.
Aber in so, ja, mei. Also er hat sich die gesamte Gegebenheit geografisch gar nicht angeschaut, großartig, sondern bloß den Klosterplan.
Bloß den Plan, ja genau, der war ja nie unten. Soweit ich weiß, ist der nie aus Europa rausgekommen.
Ja, das ist schon krass.
Das ist schon krass, gell?
Also, das sind so Sachen, wo du da denkst, ja, komm, Schabernack oder wie heißt das? Nicht Schabernack. Charlatanerie.
Charlatanerie, ja.
Genau.
Ja, er hat dann einen Dankesbrief von dem Kloster anscheinend gekriegt, dass das Wasser gefunden haben. Also, was mich so vor allem stutzig macht, was mir ich denke, der hat ja über 1000 Brunnen anscheinend gebaut, also ewig viel. Und wenn jetzt der das Wasser nicht gefunden hätte, dann hätte er sich ja gar nicht der Lamm kennen, dass er so viel, also dass er das behauptet. Garantiert, stell dir mal vor, keiner bohrt Tage oder Wochen, ich weiß nicht, wie lange das man da braucht, obi. Und dann sagt er, ja gut, ich habe jetzt kein Wasser nicht gefunden, gehabt. Das mache ich jetzt auf meine Kosten. Das kannst du als Unternehmer gar nicht machen.
Ja, das war quasi Alleinstellungsmerkmal.
Ja, und das hat er gehabt.
Ja, sauber. Was haben wir für ein Alleinstellungsmerkmal?
Du, ich weiß nicht, wenn es...
Wir machen es ja auch unentgeltlich.
Ich sage dir eins, wenn es so weitergeht, dass wir bayerisch reden. Wenn es so weitergeht, dann ist das unser Alleinstellungsmerkmal.
Großartig.
Aha.
Ein Diamant.
Ein Diamant, ja. Ja, da ist einmal jemand zu einem gekommen und da war die Frau so krank. Gell? Und dann hat er gesagt, brauchst gar nicht sagen, was los ist, ich weiß schon, du bist wegen deiner Frau da, du bist krank. Gell? Und dann sagt er, ja, woher weißt du das, ja. Und dann sagt er, ja, du, deine Frau, die liegt über der Wasserader. Du musst das Bett verschirmen oder du musst die Frau woanders hin tun, weil sonst, das haut nicht lang hin mit der. Und ich komm, der ist von Minger in der Nähe, so ein Beamter war das, der hat in der Nähe von Minger ein Haus gehabt. Und dann hat er gesagt, ja du, ich komm dann vorbei, wenn ich zu Minger mal zum Tor habe, dann komm ich bei dir vorbei und zeigst dir.
Aha.
Dann ist er bei dem vorbeigekommen, die Frau haben sie woanders hin, der ist wieder gut gegangen, aber die Schwägerin haben sie in das Bett eingelegt.
Und dann ist bei dir losgegangen.
Und
dann
ist bei dir schlechter.
Ach, das gibt's ja nicht.
Ja.
Das gibt's doch nicht. Ja, das sind unglaubliche
Geschichten. Das kann man nicht glauben. Also, oder was heißt nicht glauben? Aber es ist nicht leicht.
Aber,
gell?
Nein, aber wenn das dokumentiert ist, es kommt halt drauf, auf die Zielsetzung kommt es halt drauf an. Weil wenn du halt unbedingt möchtest, dass da irgendeiner irgendwas glaubt, ja, dann setzt der alles in Bewegung, dass das glaubhaft verkauft werden kann. Weiß ich nicht. Aber die Leute müssen ja dann auch wieder profitieren und das hat ja der Irlmeier ja gar nicht gemacht. Ja, oder hat es aus zwei.
Beim Brunnenbau hat er natürlich profitiert.
Ja, freilich. Aber irgendwelche Aussagen, was er, ich sehe dies, das, jenes,
genau.
Oder deine Frau oder irgendwas, da muss er dann, wenn das ein Chaos ist, muss er dann irgendwer profitiert haben, wenn man das verbreitet. Oder nicht?
Du meinst, weil man es jetzt heute weiß, oder was?
Nein, weil wenn der Irlmeier jetzt zum Beispiel irgendwas sieht und das ist dann eindrin.
Ja.
Und das wird ja dann, das macht ja auch die Runde, die Leute drin ja auch.
Ja, genau.
Und gesagt, ja, der Irlmeier, der weiß was.
Ja,
was sonst keiner weiß.
Aha.
Und das trifft ziemlich sicher ein.
Ja.
Dann müsste es ja vielleicht aus zweiter Reihe irgendwen geben, der davon profitiert, dass das bekannt gemacht wird.
Nein. Also ich glaube, dass das, wenn das heute auch noch so war, oder wenn so eine Nummer existieren darf oder was, ich weiß ja gar nicht, ob es der so sagen darf. Erstens.
Selbstschutz.
Weil, ja, er und seine Familie haben natürlich darunter gelitten. Er war so einer, der hat die Leute alle geholfen, ist beschrieben worden. Und seine Familie hat aber darunter gelitten, weil die Leute immer das Grundstück belagert haben. Und immer einen Rat wollten von ihm, immer am Rat. Und er hat die Leute immer geholfen und hat sich da so ein Baracken oder irgendwas hingebaut und dann hat er die alle empfangen. Aber es war halt blöd, weil er hat damit nichts verdient und sein Brunnenbauergeschäft hat er dann irgendwie ein bisschen vernachlässigt.
Mei. Ja, schlecht umgesetzt. Aber wie ist denn mit dem hausieren gegangen? Ich meine, wenn du merkst, ich habe jetzt zum Beispiel, was weiß ich, seherische Fähigkeiten.
Ja.
Jetzt gewinne ich einmal im Lotto und dann gewinne ich nochmal im Lotto und nochmal im Lotto. Dann kann man das ja für andere Dinge auch hernehmen. Das mit dem Lotto ist jetzt übertrieben.
Ich habe jetzt vom Lotto nie was gelesen, aber ich weiß nicht, ob er hausieren gegangen ist. Aber es ist, damals war der Zweite Weltkrieg dann, gell? Und da hat er teilweise Bombenabwürfe vorausgesehen.
Im Krieg?
Ja.
Gut, das kann ich da auch sagen.
Ja, aber detailliert. Da sage ich dir jetzt, ich habe zwei Fälle von den Bombenabwürfen. Der war da in Rosenheim, war dabei. Jetzt weiß ich nicht, war es eine Verwandtschaft oder, also die hat ein Kind, bei denen war er. Und dann hat er zu denen in Rosenheim gesagt, wenn der Fliegeralarm kommt und ihr geht in den Bunker am Salinenplatz oder wie der Platz geheißen hat, dann müsst ihr ihn beim Bunker am Rand hinstellen, nicht in der Mitte, sonst trifft es ihn. Ihr müsst am Rand hinstellen im Bunker. Und dann war eben der Fliegeralarm. Dann sind Soldaten vorbeigekommen und die sind auch reingerumpelt in den Bunker. Und dann haben die Leute gesagt, ihr dürft ihn nicht in die Mitte reinstellen, weil sonst erwischt ihr ihn. Es müsst an den Rand kommen oder gar nicht reingehen. Ich weiß nicht, ob dann da Platz war. Und die Soldaten sind einfach rein. Fliegerangriff, bumm. Die in der Mitte hier, die am Rand überlebt.
Ja, das ist Wahnsinn. Ja, aber ich meine, der hat ja Installateur, hat er sich beigebracht.
Ja.
Und der hat einen Brunnen gebaut. Also hat ein bisschen was von der Statik auch gewusst. Vielleicht ist es das so, dass am Rand halt das insgesamt stabiler ist als in der Mitte.
Das weiß ich nicht, wie das ist. Ich glaube, vielleicht weiß ich nicht, ob es da drauf ankommt, wo Bomben genau drauf fällt, das weiß ich nicht. Aber allein das schon zum Wissen. Ich meine, die Soldaten sind ja auch keine Deppen nicht gewesen, die wo da reingegangen sind. Wenn jetzt bekannt ist, dass im Bunker immer in einer bestimmten, also an einem bestimmten Stall am sichersten ist, das haben die Leute damals bestimmt gewusst, ja, wenn das der Fall gewesen ist. Gewiss. Also irgendwas wird da schon Druck gewesen sein. Und dann erzählt er einen zweiten Fall. Da hat er unten in Freilassing, da hat er dann gewohnt, und dann hat er ganz schnell mit seinem Buben und ein paar anderen Männern einen Bunker gebaut.
Ja.
Und den Bunker, den hat er vors Haus Richtung Straße ausgebaut und nicht hinten ausgebaut. Und das muss anscheinend schon komisch gewesen sein. Und dann hat er baut den Bunker, so, und dann auf, na, ist halt dieser Zeit lang so dahin gegangen, und dann muss er gesagt haben, heute kommt der Angriff, heute kommt der Angriff. Dann sind sie alle in den Bunker reingerannt und genau an dem Tag war er.
Sauber.
Und nicht bloß einer, sondern zwei. Die waren im Bunker drin und wenn der Bunker hinter ausgebaut worden war, dann waren sie irgendwie anscheinend gestorben oder irgendwas.
Weil außer genau sie sind da, an der Wand drauf gestanden, dann vielleicht nicht.
Das weiß ich nicht. Aber das ist auch so ein Beleg. Jetzt kann natürlich, wenn man das so hört, dann kann man sagen, ja,
mein Zufall.
Zufall, Glück, vielleicht reden die Leute was daher. Hältst du sowas für möglich?
Ja, für möglich halt das schon, ja, dass die Leute reden.
Dass die Leute reden?
Nein, und ansonsten Zufall. Aha. Das kann, mei, es ist halt nicht greifbar. Du kannst es an nichts festmachen. Aha. Du kannst bloß sagen, okay, der hat da was gesagt, dass er was sieht oder dass er was gesehen hat. Mhm. Und dann ist das eintroffen. Aber wenn das dann so weit entfernte Geschichten sind, wie diese argentinische Klosterbrunnenbauerei, kratze ich mich schon am Kopf.
Kratze ich am Kopf?
Ja.
Als dann der Krieg vorbei war, dann waren ja viele Soldaten einfach vermisst. Und du hast nicht gewusst, sind sie gestorben oder gefallen? Also sind sie gefallen oder sind sie nur irgendwo in Kriegsgefangenschaft. Gell? Und dann sind viele Frauen halt auch, wegen ihren Söhne, wegen ihren Ehemänner, sind zu ihm gekommen und haben ihn gefragt, ob der noch lebt. Und da gibt es auch ein paar Fälle, wo er dann genau beschrieben hat, wann der wiederkommt und
wie. Auf den Tag genau.
Nein, nicht auf den Tag. Zum Beispiel bei einem hat er gesagt, da ist eine Frau gekommen. Da ist eine Frau gekommen und sie hat gesagt, ja, sie hat ein recht, hat auch gesagt, ja, brauchst nichts sagen. Weißt schon, was los ist, du willst wieder heiraten. Ja, sagt sie, ja, sie hätte recht eine gute Partie. Aber der Mann ist noch nicht da. Und dann hat der Irrmeier zu ihr gesagt, heirat den Mann nicht, weil deiner kommt 1951, kommt der wieder zurück. Und wenn du den jetzt heiratest, dann gibt es ein großes Unglück.
Aha, ja sicher.
Dann hat es noch nicht geheiratet und er ist genau in dem Jahr zurückgekommen.
Sauber.
Oder eine andere Frau ist gekommen und er hat gesagt, ja, ich weiß nicht, wo mein Bub ist. Und dann hat er ihr gesagt, dein Bub liegt in dem und dem Lazarett und der ist so und so im Gips drin und das schaut er so und so aus.
Und das hat gestimmt.
Dann ist die Mutter da hingefahren, hat genau ihren Bub gefunden, genau in dem Gips, was er beschrieben hat und auch das Lazarett hat er so ausgeschaut.
Das ist ja Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Mhm. Was macht man jetzt mit der Information,
ja,
dass sowas gibt?
Also ich bin jetzt selber, wenn ich so gerade das anhöre, was ich gerade erzähle, dann denke ich mir, ja, vielleicht sind ja das alles Geschichten, die wo irgendjemand gesagt hat. Gell? Auf der anderen Seite, in dem Buch sind so viele Geschichten drin, die wo die Leute wiedergegeben haben. Also es hat da den Dr. Konrad Adelmeier gegeben. Das ist ein Traunsteiner Verleger gewesen. Und der ist auf den aufmerksam geworden. Und der war am Anfang auch sehr skeptisch. Aber dann hat er die ganzen Fälle alle dokumentiert, es hat er teilweise Briefe gegeben, dass das eben für die Nachwelt erhalten bleibt und nicht, ja, da hat irgendjemand was gesagt. Und kannst schon skeptisch weiter sein. Aber dann gibt es nochmal einen Fall, der wo auch brutal ist. Magst du ihn wissen, Sigi?
Wir sind da, dass wir reden.
Also da geht es dann mir so, dass ich sage, wie soll jetzt das anders sein? Es hat in Stuttgart hat's einen Mordfall gegeben, in Stuttgart, gell?
Ja.
Da ist eine Frau umgekommen, also ermordet worden. Und dann wollten sie einen Mo wegsparen, also der Mo war der Schuldige. Und der Mo hat gesagt, nein, ich weiß nicht, jojo, du warst
das. Du warst das.
Mhm. Und dann sind sie irgendwie drauf gekommen, du da hinten in Bayern, im hintersten Eck, da ist einer, der sieht da so Sachen, der kann vielleicht was wissen. Da sind die tatsächlich von Stuttgart bis auf Freilassing umgefahren.
Und haben ihn gefragt.
Haben sie den örtlichen Polizisten geschnappt und sind zum Irlmeier. So. Und das ist schon wirklich, wenn du das hörst.
Aber der hat ja mit dem Fall überhaupt nichts zu tun.
Überhaupt nichts. Der hat keinen kennt da hinten. Stuttgart ist ja für damalige Ausland. Zeiten von Freilassing wahrscheinlich ewig weit weg. Mhm. Da ist vermutlich heute Mallorca näher wie damals Stuttgart zu Freilassing, vermute ich mal. Ich weiß
nicht genau. Kannst du zu sich gehen.
Und dann haben sie, dann kommen die Herrschaften rein zu ihm und sagen sie ihm das Foto von dem Ehemann. Und dann, ob der das war. Sagt er, nein, da habt ihr den Falschen. Und jetzt halt ich fest, aber der zieht mal das andere Foto aus, was ihr dabei habt.
Aha.
Dann holen die das andere Foto aus, was sie dabei haben. Das ist ein Foto vom Leichenzug. Dann teilt er hin.
Und sagt er, der war das.
Und sagt, der war das.
Ach, das ist ja Wahnsinn.
Und dann geht's weiter.
Es geht nur weiter.
Dann geht's weiter. Dann sagt er zu einer, ja, aber ihr habt ja den Beweis sowieso daheim in eure Akten. Da habt ihr einen Brief drin. Dann sind die wieder heimgefahren.
Was für ein Brief?
Dann sind die wieder heimgefahren. Dann haben sie tatsächlich in ihren Fallakten einen Brief drin gehabt. Ich weiß nicht mehr genau, was in dem Brief oder wie das da genau war. Aber der Brief, und der war ohne Unterschrift, aber der Brief hat es dann zu einer Frau geführt und die Frau hat den Schmuck von der ermordeten Ehefrau gehabt. Und diese Frau hat das von dem Mo gekriegt, ich weiß nicht, war das der Verlobte dann von ihrer oder irgendwie so, aber das war dann der, wo den Leichenzug, auf dem Leichenzug toten war, wo er draufgeteilt hat. Und das ist heute im Stuttgarter Gericht aktenkundig.
Das ist irre.
Wie gibt's das?
Das ist so irre. Vor allem, ich darf ja jetzt nichts mehr hinterfragen. Ich muss erst einmal alles glauben. Also die fantastischsten Geschichten, also, das Unglaublichste musst du glauben.
Nein, ich finde schon. Ja, nein, ich finde schon.
Wie siehst du das? Ich meine, glaubst du das?
Also grundsätzlich bin ich skeptisch jetzt halt einmal so, weil ich bin da schon, dass ich gerne Beweise habe, weil behaupten kann man ja viel. Mhm. Beim Irlmeier, ich habe das jetzt gar nicht so in der Fülle darlegen können, aber beim Irlmeier ist zum einen unglaublich, was der für hohe Trefferquote gehabt hat, weil so viele Fälle dokumentiert sind.
Ja.
Und dann auch vor allem sowas wie das, was ich jetzt gerade geschildert habe mit dem Stuttgarter Mord. Ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, wie der sowas wissen soll.
Und woher?
Da ist dokumentiert, dass er zu denen sagt, schaut in eure Akten nach, da habt ihr doch den Brief. Und der sagt, der hat das andere Foto, außer ich weiß nicht, wie sowas geht soll. Und ich weiß auch nicht, ich kann mir nicht vorstellen, wo der da bescheißen soll.
Ja, aber vor allem, wie kommt der zu der Information?
Eben, das ist die Frage. Das heißt, es gibt vielleicht Menschen, die wo irgendwas sehen.
Ja, die müssen aber dann alles sehen. Weil das sind ja die unterschiedlichsten Fragestellungen, die da gegeben werden. Jetzt haben wir die Stuttgarter zum einen,
ja.
Dann der Brunnenbau, das ist das andere. Also da ist ja das Wasser auch, gut, da ist die Trefferquote wahrscheinlich relativ hoch. Aber jetzt speziell, dass da in Stuttgart irgendwer auf Zeiten geschafft wird und er weiß, dass da auch noch in den Akten ein Brief liegt,
genau.
Wo auf den Täter hinweist.
Und dass die Herrschaften ein Foto dabei haben, wo der drauf ist.
Ja, dann ist ja der Kerl eigentlich allwissend. Mit entsprechender Minusquote, freilich. Aber im Endeffekt weiß der alles.
Ich weiß nicht, ob der alles weiß. Also es haben Leute beschrieben. Also das muss wohl sehr anstrengend gewesen sein, diese Tätigkeit, die er da gehabt hat. Der kann ein Foto gehabt haben. Also irgendwas hat er anscheinend gebraucht zum Verbinden.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob das bei jeder Hellsagung oder wie man da sagen mag, war, aber manche haben beschrieben, dass sie seine Augen so komisch verändert haben. Die sind fast so ein bisschen, weiß nicht, manche haben gesagt, grau waren. Ich weiß nicht, ob das immer der Fall war. Und der war so wie abwesend da teilweise. Und dann auf einmal ist er wieder zurückgekommen und ja, dann war er wieder da. Also ich weiß nicht, ob das immer war, aber Einzelne haben das so berichtet.
Wie nennt man das dann? Energetisch aus dem Körper raus.
Ich habe, Sigi, ich habe
ins Universum.
Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß auch nicht, wie man sagen kann, also wie der bescheißen hätte können, zum Beispiel mit dem Stuttgarter Mord und mit dieser hohen Trefferquote. Der war ja dann auch mal vor Gericht. Und dann
wegen
Gauklerei, genau.
Aha.
Gauklerei war damals noch strafbar. Aber ich hatte ja schon von vornherein
eine. Wir hätten uns schon eingekastelt mit unserer Gauklerei.
Weil Gauklerei war es ja bloß, wenn er Geld verlangt hätte. Aber er hat ja nie Geld verlangt. Es hat zwar Artikel gegeben, die wo das behaupten. gearbeitet haben. Im Spiegel war ein ganz ein besser Artikel, aber er hat nie Geld verlangt. Also von dem her war es keine Gauklerei. Und dann hat der Richter zu ihm gesagt, ja, er soll es beweisen. Und dann sagt der, ja, eine Frau sitzt daheim, die hat ein rotes Kleidl an und die sitzt mit einem anderen Mann da.
In dem Moment?
In dem Moment.
Aha.
Und dann hat der Richter nicht anders können.
Zum Nachschauen.
Dann hat er einen Gerichtsdiener heimgeschickt und dann ist die Frau tatsächlich mit einem roten Kleidl daheim
und gesessen. Und der Gerichtsdiener war dabei.
Da kannst du ja vielleicht nur, was weiß ich, auf alle Fälle war dann, und das hat der Richter selber nicht gewusst, dann war ein, jetzt weiß nicht, ein alter Kamerad aus dem, ich weiß nicht, Studium oder Krieg oder also irgendein ganz alter Kamerad war da, wo der Richter selber gar nicht gewusst hat und der hat gewartet, bis der Richter heimkommt. Das hat gestimmt.
Das ist ja Wahnsinn.
Und das ist in dieser, das ist auch in die Gerichtsakten drin, dass der das da so gesehen hat. Mei, weißt jetzt auch nicht, da kannst du theoretisch noch sagen, irgendeiner hat ihm gesteckt, der hat daheim beim Richter vorbeigeschaut und dann ist er hingefahren und hat gesagt, du sag doch das.
Ja, aber da brauchst du ein großes Netzwerk.
Aber da, genau, da brauchst
du ja ein großes nicht.
Netzwerk.
Nein, das hat nicht hin. Mhm. Ja, aber das ist schon Wahnsinn. Gibt es denn da aus der, also jetzt sagen wir aus der heutigen Zeit irgendwas, irgendwen, der sich da, sagen wir mal, zumindest ein bisschen aus dem Fenster lehnt oder der sagt, ja, das und das. Ich meine natürlich, mit dieser Hellseherei, da wird er oft dann als Nostradamus genannt. Und der hat natürlich, und bekannt sein natürlich bloß richtig große Geschichten, Kriege, Katastrophen, was weiß ich, also im richtig großen Ausmaß oder so, dass man so vage formulieren kann und auch zeitlich nicht wirklich eingrenzen kann, dass das ja alles bedeuten kann.
Finde ich auch. Und das ist das, was mir, also am Anfang, wie ich ohne gegangen bin an den Alles Irlmeier, da habe ich mir auch gedacht, das war sowas wie in Richtung Nostradamus oder Mühlhe, weißt du, wo sagen, ein großer Krieg kommt und das eiserne Pferd marschiert dann da irgendwo durch. Aber das ist ja bei ihm nicht. Ich war total überrascht, dass da so viele Fälle gibt, wo Leute in Briefen das dokumentiert haben, die haben hingeschrieben, weil die mehr, also an den Adelmeier und dann auch an den Beck zum Beispiel, weil die ja ein bisschen am Wirbel gemacht haben oder Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, dass die da Informationen sammeln. Und haben so viele Leute hingeschrieben und es gibt dokumentierte Sachen, das ist das, was anders ist. Und das jetzt muss ich mal zur Vollständigkeit halber jetzt nur sagen. Der Irlmeier hat tatsächlich auch in die Zukunft was geschaut und hat auch einen dritten Weltkrieg vorausgesagt. Aber da kannst du halt so viel interpretieren. Ja. Ist er schon da gewesen? Kommt er noch? Also er hat da schon ein paar schlimme Sachen auch vorausgesagt. Weiß ich nicht, ob man auf das noch eingehen will oder nicht. Das ist für mich jetzt nicht das ganz Spannende gewesen, also schon auch, aber das richtig Spannende war diese Feinfühligkeit von dem Wassersucher, dass sowas vielleicht gibt. Und vielleicht hat der Mensch ja selber auch irgendwie so eine Feinfühligkeit, aber du bist nicht mehr gewohnt darauf zum Achten. Aber wenn du viel Zeit hast und jetzt nichts zum Tor und ein bisschen abgeschieden bist, dann merkst du es vielleicht nur eher.
Ja gut, aber andererseits, du kannst auch viel einbeuten.
Stimmt. Aber dann denke ich mir wieder, wie hat er das gemacht, dass er Garantie ausgesprochen hat, ja, er findet euer Wasser, wenn er einen Brunnen baut.
Wie lange hat dann das gedauert? Ist der da einfach bloß durch den Garten gelaufen mit der Wünschelrute oder mit den Fingern?
Genau.
Und dann das sagt, da bohren wir jetzt, da gibt es dann noch Wasser. Über
das Grundstück, ja.
Ist er, ist ein paar so Minuten, gelaufen, bis ein er paar was Minuten gefunden Arbeit.
Mei, ich weiß nicht, wie lange. Das wird bestimmt von Grundstück zu Grundstück unterschiedlich gewesen sein, je nachdem wie groß und wie viele Wasseradern das da sind. Sollen wir jetzt noch was sagen zu dem dritten Volk?
Nein, nicht, oder? Das also ist erstens so. Können wir nicht verhindern, zweitens wissen wir, dass er irgendwann sowieso kommt, weil die Leute haben alle schon gekauft.
Und viele Leute sagen, dass er auch schon da war oder dass er gerade kommt oder du weißt das nicht. Und vielleicht waren ja seine Voraussagungen auch eher eine Warnung, dass man es nicht geschehen lassen soll.
Das kann ja auch sein. Das kann sein oder es kann auch sein, dass er vielleicht da, und das hoffen wir dann, einfach mal nicht recht gehabt hat.
Aha, das stimmt. Das stimmt, das hofft man.
Ich glaube, das ist das Wichtigste.
Aha. Also Sigi, ein bisschen irgendwie interessant ist schon, gell? Sowas, weil man selber, also ich habe jetzt keine hellseherischen Fähigkeiten nicht, und umso interessanter ist es ja, dass das vielleicht gibt, dass es vielleicht Menschen gibt, die wo sowas ein bisschen sehen können oder ein bisschen haben.
Gell? Das stimmt schon, aber hat er seine eigene Zukunft auch irgendwo gesehen? Also, dass er gesagt hat, ja, bis da und dahin möchte ich das oder das haben oder ich mag...
In einem Fall ist bekannt.
Ja?
Also mir ist in einem Fall bekannt zumindest. Er hat immer gesagt, also er, wie sein Haus abbrennt, also er wollte keine Bäume bauen. Das war sein Ziel nur im Leben, er wollte keine Bäume bauen. Aber er hat selber gesagt, wenn er die keine Bäume baut, dann stirbt er.
Aha.
Ja, und jetzt darfst,
beim KPM-Bau.
Jetzt darfst du raten, was passiert ist.
Hat der KPM-Bau, dann war ich.
Ja. Ja, da hat er, ich weiß gar nicht mehr, was ein Herzinfarkt oder irgendwas. Also hat jetzt nichts mit der Kabine selber zum Tod, also da ach irgendwie so umgekommen ist beim Bauen, sondern das war dann ein natürlicher Tod. Aber das hat er eingetroffen. Da kannst du natürlich auch sagen, ist eine selbsterfüllende Prophezeiung, von wegen, wenn es dir schon so schlecht geht, dass du eh meinst und dann. Also sowas kannst du immer hier interpretieren. Drum, bei sowas bin ich voll skeptisch. Ich bin da schon einer, dass ich auch die Beweise dann immer so ein bisschen sehen mag.
Aber es ist schon irgendwie interessant, dass er die Zukunft oder Gegebenheiten oder irgendwas gesehen hat von anderen Leuten.
Ja.
Aber seine eigene Realität nicht.
Hat er teilweise nicht gesehen, ja. Ist interessant, gell? Sigi.
Also ich würde sagen, ich weiß jetzt schon, das kann ich ganz gut sehen vor meinem inneren Auge.
Jetzt bin ich gespannt.
Dass eine Woche später nur mehr Erfolge Bayern absolut rauskommt.
Sigi? Du hast da ein bisschen so Fähigkeit.
Ich darf einmal sagen, unsere Hörer sollen ja mal schauen, ob ich recht habe.
Jawohl, schaut's einmal nach. Nächsten Donnerstag, Sigi, sind wir wieder dabei.
So schaut's aus.
Sigi, mach's gut, hab ich dir.
Vierte Male.
Ja, liebe Zuhörer, das war's schon wieder mit Bayern Absolut. Ja, das sind doch Sachen, gell, über die man im Alltag eigentlich nie stolpert, nie nachschaut, nie denkt. Ich gleichsam bin genauso skeptisch. Aber die Beweise sind auf der anderen Seite auch schon sehr interessant. Also wenn es jemand interessiert, es gibt einige Bücher, da haben sich ein paar Leute damit beschäftigt. Ich habe das Buch mit dem Titel Alles Irrmeier gelesen vom Wolfgang Beek. Sehr interessant. Und ja, schauen wir doch einmal, ob der Sigi recht gehabt hat und ihr nächsten Donnerstag wieder mit dabei seid. In der Zwischenzeit macht's es gut und bleibt grübig.